Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heimen.
SWR1 Leute und anlässlich der Nibelungenfestspiele sind wir heute live im Heißschlösschen Worms. Und unser Gast ist der Regisseur und Intendant der Nibelungenfestspiele, der Mann, der 13 Jahre lang die Nibelungenfestspiele groß gemacht hat. Herzlich willkommen, Dieter Wedel. Herr Wedel, Hebbels Nibelung Born This Way wird in diesem Jahr aufgeführt. Sie sind meistens abends dabei. Als Regisseur gehe ich mir davon aus, gestern Abend auch?
Nee, gestern Abend war ich mal bei einer Veranstaltung des Kulturprogramms. Das habe ich mir angeschaut. Aber sonst komme ich auch immer stichprobenartig mal rein. Mal schaue ich mir den ersten Teil an, mal einen zweiten. Die Schauspieler wissen nie ganz so genau, ob ich drin bin. Gucken immer, ob das Auto da steht. Aber und dann ist das schon, die wollen ja auch eine gewisse Kontrolle haben, brauchen die nicht. Das Stück hat sich noch eingelaufen. Ich habe es nach 4, 5 Tagen, ich war in Hamburg und dann bin ich zurückgekommen. Und da habe ich es gesehen, dann merkt man, wie das zusammenwächst und gerade der zweite Teil noch straffer geworden ist. Also läuft ganz gut. Und wir sind bis zum letzten Platz ausverkauft. Gestern Abend hat mich eine alte Dame bei dem Konzert angesprochen, ob sie noch eine Karte haben könnte. Ich habe ihr natürlich zugesagt und habe sie an Moni Lickmann verwiesen. Und die hat jetzt das Problem, da irgendwo noch einen Platz zu kriegen.
Wann sind Sie denn gestern Abend ins Bett gekommen?
Ja, ich glaube so um 2. Wir haben dann anschließend noch zusammengesessen und eine Kleinigkeit gegessen. Und erstaunlicherweise durften wir auch draußen sitzen und uns unterhalten. Sonst ist ja hier um 12, dürfen wir ja keine Probe mehr machen. Aber draußen sitzen und ein bisschen essen und dabei auch reden, nur essen wir ja nicht so laut. Aber wir haben auch geredet und gelacht und das war erstaunlicherweise möglich.
Also ich schließe daraus, auch wenn Sie nicht viel Schlaf brauchen, wie Dirk Bach damals gesagt hatte, essen tun Sie zumindest noch. Also ein paar Bedürfnisse sind noch übrig geblieben außer Arbeit.
Ich habe, als ich diese Aussage von Dirk Bach gelesen habe, habe ich ihm jedes Mal, wenn ich zur Toilette ging, gesagt, Dirk, ich gehe jetzt Pipi machen.
Aber nichtsdestotrotz, er hat es natürlich gesagt, weil er gesehen hat, was für einen Stressjob Sie haben, also was Sie da in den letzten 13 Jahren geleistet haben. Nur, dass wir mal eine Vorstellung dafür kriegen, in der Probenphase. Wie viele Stunden proben Sie da täglich mit den Schauspielern und machen noch nebenbei Öffentlichkeitsarbeit für die Nibelungenfestspiele?
Naja, es gibt immer jedes Jahr so eine Aufstellung der Stilblüten, die man so von sich gibt. Ich verwechsel immer alle Namen. Und da gibt es eine Mitarbeiterin, die das alles aufschreibt. Und darunter steht ein Zitat von einem Schauspieler, der sagt, ich sage euch, wenn wir heute richtig gut sind, macht er nach 27 Stunden mal eine Pause.
Jetzt ist ja ein bisschen Zeit, beim letzten Mal Bilanz zu ziehen. Sie haben ganz Unterschiedliches gemacht in diesen 13 Jahren, haben vieles ausprobiert, haben die Nibelungen nach Hebbel inszeniert, haben eine Nibelungenkomödie aufgeführt, haben Jud Süß aufgeführt, haben Tausende von Zuschauern nach Worms gelockt und die Stadt bekannt gemacht. Wenn Sie zurückblicken auf diese 13 Jahre, was macht Sie am meisten stolz?
Ja, dass das nach dem ersten Jahr überhaupt möglich war, weiterzuführen. Da fing es ja hier auf der Wiese an. Das war auch mit Moritz Rinke, der ein Glücksfall sicherlich für die Festspiele war, seine Dramatisierung leicht heiter. Das Gegenstück zu Hebbel, der ein großer Dichter ist, aber auch ein sehr, sehr problematisches Stück geschrieben hat. Und wir haben damals auf der Wiese gespielt, aber es gab hier keine Infrastruktur. Es gab kein richtiges Licht, es gab keinen Ton, die ganze Technik funktionierte nicht. Und 14 Tage vorher habe ich gesagt, das kann ich nicht mehr verantworten, ich packe und reise ab. Und wenn mir da einer gesagt hätte, ich bin 13 Jahre später noch hier, dann hätte ich ihn für geistesgestört erklärt. Und dann ist mir damals der Intendant des ZDF zur Seite gesprungen und hat in einer Weise eine Hilfestellung geleistet, dass ich eigentlich, obwohl ich ja nun lange und viele Jahre mit den Öffentlich-Rechtlichen zusammengearbeitet habe, da erst begriffen habe, was man für starke Brüder hat, wenn sie es denn mal wollen und wenn sie denn wirklich helfen. Das war tief beeindruckend und das hat überhaupt, ohne den Marco Schechter hätte es die ersten Festspiele gar nicht gegeben. Ich habe noch bei der Premiere habe ich noch da gesessen und mit dem Lichtdesigner geleuchtet. Also wir haben während der Premiere noch das Licht korrigiert, hat den Leuten trotzdem gefallen, sonst hätte es keine zweiten Festspiele gegeben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Wedel, Sie haben in diesem Jahr Hebbels Nibelungen Teil 2 aufgeführt, Born This Way, ein Stück, das außerordentlich schwierig auf der Bühne umzusetzen ist. Und Sie haben im Anschluss dafür die besten Kritiken bekommen, die Sie in 13 Jahren jemals hatten. Wie wichtig ist Ihnen das, was Kritiker über Sie schreiben?
Also wenn Sie schlecht schreiben, ist es mir völlig unwichtig. Und wenn Sie gut schreiben, finde ich das doch sehr bemerkenswert.
Was ja die Kritiker in den letzten Jahren immer wieder gestört hat, war die Mischung aus Theater- und Fernsehschauspielern, die Sie jedes Jahr hier präsentiert haben, nach dem Motto, große Fernsehnamen taugen nichts für die Bühne. Was halten Sie von der Argumentation?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob das die Kritiker gestört hat. Also, dass man sich daran gewöhnen muss. Und dass Errol Sander beispielsweise, der in diesem Jahr spielt, mehr Vorbehalte überwinden muss als Christian Nickel, der ein hochrenommierter Bühnenschauspieler ist, mit bei Peter Stein schon den Faust gespielt hat und so weiter. Das ist dann eine andere Haltung. Aber das erfahren wir doch alle. Wenn wir irgendwo hinkommen und den nicht kennen oder den in einem ganz anderen Zusammenhang kennengelernt haben, dann haben wir auch Vorbehalte gegen den. Das weiß man, das weiß auch der betreffende Schauspieler, weil wir ihm das sagen vorher. Und es kann ja auch mal schief gehen. Aber in dem Fall zum Beispiel hat es sich gezeigt, dass das ein Schauspieler ist, dem bisher zu wenig abgefordert worden ist. Der hat eine starke Bühnenpräsenz, der hat einen unglaublichen Gang wie ein Raubtier. Und ich finde... Er hat bisher offenbar, wie heißt es so schön in der Bibel, sein Pfund in zu kleiner Münze ausgegeben.
Also die Frauenwelt ist Ihnen auf jeden Fall außerordentlich dankbar, dass Sie Errol Sander als Hundenkönig über die Bühne galoppieren ließen. Ich glaube, da bin ich nicht
allein. Für was sind die Frauen jetzt dankbar? Für das Pferd oder für Errol Sander?
Für Errol Sander auf dem Pferd. Wir hatten in unserer Sendung Leute ja auch jedes Jahr einen der großen Namen, die hier aufgetreten sind, zu Gast. Oft haben die auch erzählt, was die Arbeit mit Ihnen als Regisseur so besonders macht. Und da hören wir jetzt mal rein, was die gesagt haben.
Walter Platte.
Ich habe selten einen so fleißigen Regisseur gesehen. Glauben Sie mir, da gibt es auch ganz faule Hunde unter diesen Leuten. Das gibt es bei Wedel überhaupt nicht. Der ist da also bis auf den I-Punkt vorbereitet. Und er fordert seine Schauspieler. Aber es sind auch keine Sachen, die er sich nicht selber abfordern würde.
Dieter Laser.
Ich war zweimal König Etzel. Und man freut sich, zurückzukommen, weil man wird bei Dieter Wedel auch als Schauspieler erstklassig behandelt.
Michael Lesch.
Ich fühle mich ihm sehr verbunden, weil er damals im Jahr 2002 nach meiner schweren Erkrankung einer der ersten Regisseure war, die mir eine Chance gegeben haben, wieder ins Fernsehgeschäft zurückzukommen.
Jasmin Tabatabai.
Er ist ein unglaublich genauer, besessener, leidenschaftlicher Regisseur, ein hochintelligenter Mensch. Und natürlich ist er keiner von diesen Regisseuren, die immer mit allen schmusen. Wenn man so einen Riesenapparat leitet, muss man auch mal auf den Tisch schauen dürfen.
Errol Sander.
Herr Wedel gehört zu den Urgesteinen der Regie in Deutschland. Ein Meister seines Faches, ein Genie, ein Freak. Und wenn der dich fragt, als Schauspieler mitzuwirken, das ist eine Ehre und eine Herausforderung. Danke, Herr Wedel.
Ja, Herr Wedel, fühlen sich treffend charakterisiert.
Ja. Ja, das ist schon richtig alles.
Also vor allem das Intelligent hat Sie gefreut, glaube ich. Ne?
Nein, wissen Sie, wenn dann geklagt wird, ich probe gern. Und ich habe das ungeheure Privileg, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Ich schaue gern tollen Schauspielern zu, wie sie mit so einem Vorschlag von mir umgehen, diesen Text zu behandeln, zu spielen. Man kann einen Satz in völlig verschiedener Bedeutung spielen. alleine eine einzige winzige Betonung ändert schon. Der simple Satz, ich liebe dich, ist völlig anders, wenn ich sage, ich liebe dich. Es ist auch wieder völlig anders, wenn ich sage, ich liebe dich. Also alleine schon mit dieser kleinen Verschiebung hat es eine vollkommen andere Aussage. Und das ist bei großen Texten, die nicht ganz so simpel und überschaubar sind wie dieser Satz, den ich eben gesagt habe, der viel zu viel Is übrigens hat für die Gefühle, die er ausdrückt. Da ist I love you oder so, je t'aime, viel besser. Das kann man mit den Schauspielern dann, das muss man erarbeiten, das erprobt man, man erprobt jede Haltung, jede Kopfhaltung, und alles wird genau festgelegt, weil, wie bei fliegenden Menschen im Zirkus, es kann nicht einer plötzlich den anderen Arm ausstrecken, wenn der Flieger angeflogen kommt, sondern das muss genau funktionieren. Ich weiß, 2010 habe ich einmal hier eine Vorstellung abgebrochen, weil eine Dame war in der ersten Reihe ohnmächtig geworden, weil es war sehr heiß. Die Sanitäter kamen nicht rein, weil die Vorstellung noch lief. Und die Schauspieler, die auch runterspielten, also die an dieser Stelle spielten, die sind darauf trainiert, weiterzuspielen. Und die stiegen auch über diese Dame weg, als ob sie überhaupt nicht da wäre, weil die war nicht da. Und dann habe ich über Lautsprecher unterbrochen und habe gesagt, bitte lassen Sie die Sanitäter rein, wir unterbrechen einen Moment. Dann kamen die, haben die Dame da drauf geladen, haben sie rausgetan. Ich habe den Schauspielern gesagt, und gehen Sie bitte da und da wieder zurück, wir fangen diese Szene nochmal neu an. Dann haben mir später ganz viele gesagt, das war ja toll, dass die alle genau dasselbe nochmal spielten. Weil Menschen denken häufig, das Tolle am Schauspieler wäre, dass sie den Text auswendig können. Das ist auch erwünscht, aber es kommt noch sehr viel anderes dazu, und es muss mit einer ungeheuren Präzision gearbeitet werden. Mich hat später der Marco Schächter, der damalige ZDF-Intendant, gefragt, war diese Dame geplant? Ist die, gehörte die zur Aufführung? Weil das war ja toll. Und das hatte plötzlich so eine Authentizität.
Ein sogenannter Verfremdungseffekt.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Wedel, würde Ihr eigenes Leben eigentlich für einen guten Film taugen?
Darüber wurde sogar schon oder wird nachgedacht. Aber eins kann ich Ihnen sagen, ich werde mich nicht selber spielen. Und ich werde auch nicht dabei Regie führen. Aber man hat mir auch sogar gesagt, ich kann da Ratschläge geben, aber verhindern kann ich es nicht. Das müssen wir hinnehmen. In dem Moment, wenn Sie unter diesem merkwürdigen Begriff Person der Zeitgeschichte, ob das Politiker sind oder Künstler, oder dann können Sie da gar nichts gegen
dann
machen.
Hat die Privatsphäre
also
abgedankt.
Warten wir mal ab, ob es zu, ich weiß nicht, ist es dann ein Melodrama oder ist es eine Komödie oder ist es eine Mediensatire?
Die Frage ist, wann würde die Hauptfigur in Ihrem Film denn geboren? 1942 oder 1939? Denn zumindest, was Sie betrifft, gibt es da zwei verschiedene Geburtsdaten.
Ja. Ich habe, als ich 26 Jahre alt war, war ich zum NDR gekommen für eine kurze Zeit. Eigentlich sollte ich zum Hamburger Schauspielhaus nach meinem Studium engagiert werden. Dann war der Intendant da kurzfristig zurückgetreten. Und ich kam zum Fernsehen. Und da ich ein guter Tennisspieler war, ich war mal hessischer Meister, hat der damalige Fernsehspielchef Dieter Meixner jeden zweiten Morgen mit mir Tennis gespielt und wollte mich auch halten. Der wollte nicht, dass ich dann doch zum Theater gehe. Ich glaube, weniger wegen irgendwelcher Talente von mir, sondern weil ich gut Tennis spielte. Und weil er seinen Trainer nicht verlieren wollte. Und dann habe ich ihm irgendwann erzählt von einem Hörbild, das ich mal vorhatte über den 17. Juni, wo, das schrieb ich damals für ein RIAS Berlin, wo drei Streikführer aus Bitterfeld völlig verschieden diesen einen 17. Juni beschrieben haben. Das war, zeigte also damals, dass dieses sogenannte Dokumentarspiel, was das ZDF hatte, ein Unsinn war, weil schon ein Tag in unserer neueren Geschichte war nicht eindeutig mehr zu rekonstruieren. Jeder von Ihnen kennt das, wenn ein Ehepaar über den vergangenen Urlaub erzählt. Die geraten sich schon in Streit, ob es da oder da geregnet hat oder die Sonne geschehen hat. Wie soll man dann über irgendwelche historischen Ereignisse genau Bescheid wissen? Ich wollte das machen und der hat mir damals gesagt, beim Tennis, dieser Dieter Meixner, da machen Sie das doch als Film. Und schreiben Sie mal das Drehbuch und dann sehen wir weiter. Dann war ein bekannter Regisseur dafür vorgesehen, der wurde kurzfristig krank. Und ich habe gesagt, na, eigentlich habe ich auch in Berlin während des Studiums schon Theater inszeniert. Kann ich doch auch selber Regie führen. Und da hat er gesagt, ja, also, wie alt sind Sie eigentlich? Und da habe ich blitzschnell geschaltet und habe statt 26, 29 gesagt. Fand 29 ziemlich alt. Und 30 war mir zu alt. Aber ich dachte... Und es war so. Er hat mir 20 oder 30 Jahre später gesagt, ich hätte einem 26-Jährigen den Film nicht gegeben. Und ich kann Ihnen sagen, Sie können es ja mal probieren, wenn Sie sich älter machen, guckt keiner nach, ob diese Zahl, die Sie da so ein bisschen korrigiert hat, ob das korrekt ist oder nicht. Ich glaube, wenn Sie sich jünger machen, merkt es jeder. Aber älter machen und diese 3 Jahre, als ich 50 wurde, als ich 47 wurde, bekam ich von der Hör zu einen 50-Mark-Schein und statt des Dürer war da mein Kopf eingraviert. Das war also so ein Scherz und ein netter Geburtstagsgruß. Und damals habe ich gesagt, also eigentlich bin ich erst 47. Da fing es dann auch an, dass es mir wichtig wurde. Und dann hat die Leitung der Hör zu damals gesagt, ach komm, Herr Wehle, haben Sie doch nicht nötig und müssen sich doch nicht jünger machen und so. Und dann habe ich in der Tat damals eine Geburtsurkunde von Frankfurt besorgt und da stand dann 1942 statt 1939. Die Hör zu hat's dann geglaubt.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Wedel, wir haben uns ja eben drüber unterhalten, über Ihr Geburtsdatum, dass Sie sich mal 3 Jahre älter gemacht haben, um an die erste Fernsehregie zu kommen. Sie waren ja ganz oft der Jüngste und das hängt damit zusammen, dass Sie die Grundschule komplett übersprungen haben und direkt aufs Gymnasium kamen. Dass jemand eine Klasse überspringt, habe ich schon mal gehört, aber nicht, dass jemand die komplette Grundschulzeit überspringt. Waren Sie so ein Wunderkind oder wie kam das?
Nee, ich hatte Tuberkulose. Und habe im Taunus gesessen mit meiner Mama damals und einem Privatlehrer, der immer von der Schule kam und mir dann Privatunterricht gab. Und dann ist diese Tuberkulose offenbar in diesem Jahr so gut ausgeheilt, dass da nie wieder etwas kam. Ich hatte aber durch diesen Privatunterricht so viel gelernt, dass ich dann gleich, als ich zurückkam, in die höhere Schule kam. Ich habe also die Volksschule überhaupt nicht erlebt und war dann auch in der Klasse immer der Kleinste und Jüngste.
Ist ja auch schrecklich, oder?
Ja, aber auch manchmal ganz gut. Also zum Beispiel, damals gingen wir noch alle mit 14 zur Tanzschule. Ich war 11. Ich interessierte mich überhaupt nicht für Mädchen. Ne? Und dann saßen die Jungs immer an einer Reihe und die Mädchen an der anderen Reihe. Und immer, wenn der Tanzlehrer sagte, sollen jetzt auffordern, stürzten die anderen los. Und ich bekam immer eine ab, die übrig blieb. Weil mich hat das sowieso nicht interessiert. Und ich weiß, die hieß Babel und hatte den Spitznamen der Turmbau zu Babel. Mir noch heute in Erinnerung. Und ich habe also an meinem 50. Geburtstag, an meinem richtigen 50. Geburtstag, machte dann eine Zeitschrift, ein Treffen in Bad Nauheim, wo ich aufgewachsen bin. Und da waren alle meine Klassenkameraden oder so, wurden dann auch eingeladen. Und dann kam eine ganz kleine, untersetzte Frau auf mich zu und sagte, ja, kennst du mich nicht mehr? Ich bin doch Renate Babel. Da habe ich gedacht, wenn ich die als Turmbau empfunden habe, wie winzig muss ich gewesen sein?
Also Sie hatten, obwohl Sie immer der Jüngste waren, offensichtlich Spaß in der Schule. Waren Sie ein guter Schüler dann auf dem Gymnasium?
Nein, ich war ein katastrophal schlechter Schüler. und wurde durch Nachhilfeunterricht, meine Eltern waren unglaublich großzügig. Ich bekam mal einen Tadel, weil ich die ganze Stunde über gegähnt habe. Und da hat mein Vater, musste diesen Tadel unterschrieben und hat geschrieben, gelesen und gelacht, Wedel. Und meine Eltern waren einfach von meiner Außerordentlichkeit überzeugt. Da konnte auch nichts dran rütteln. Auch kein Lehrer, der sagte, der packt das nicht. Dann allerdings bekam ich irgendeinen Nachhilfelehrer gestellt. Meine Eltern waren auch ziemlich begütert damals. Und dann habe ich so mit Ach und Krach gerade mal so geschafft. Die Welt hat sich geändert, als mein Vater dann, als ich 14 war, von einer Minute zur anderen umgefallen ist und tot war. Das war dann auch so einer der schlimmsten Momente in meinem Leben.
Das war das Ende der Kindheit für Sie?
Das war das Ende der Kindheit, ja.
Mhm. Haben Sie denn, Sie hatten ja vorher auch schon eine sehr enge Beziehung zu Ihrer Mutter. Hat die sich dann nochmal intensiviert oder ist die anders geworden?
Ja, ich hatte eine engere, glaube ich, sogar zu meinem Vater. Und dann meine Mutter war ja auch noch eine ziemlich junge Frau. Also mit Mitte 40 war plötzlich der Mann weg. Und ich habe dann so ein bisschen diese Funktion übernommen. Also ich bin dann auch, als ich 17, 18 war, damals gab es noch Tanztees in unserem Hotel da in Bad Nauheim. Und da habe ich dann mit meiner Mama getanzt und dann wurde darüber spekuliert, ob die einen jungen Liebhaber hat. Ich fand das nicht so toll, aber sie fand das prima.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Wedel, wir hatten ja eben schon drüber gesprochen, dass Sie oft früh dran waren. Mit 14 schon haben Sie Ihr erstes Drama geschrieben, Masada. Um was ging's da?
Masada ist der Kampf der Juden gegen die Römer. Am Ende, als der Aufstand etwa 70 nach Christi schief ging, haben sich die Juden zurückgezogen, 50.000 Mann auf Masada, und haben dann einen kollektiven Selbstmord verübt. Das heißt, 45.000 wurden von 5.000 umgebracht, dann 5.000 von 500. Der Anführer war Josephus, der dann gesagt hat, nein, ich bringe mich nicht um mit meinen Getreuen, sondern ich übergebe mich dem römischen Feldherrn Titus, dem Sohn von Vespasian, dem Kaiser, und ich zwinge die Römer, uns zu Märtyrern zu machen und ans Kreuz zu schlagen, nicht Selbstmord. Und dann hat er sich ergeben, und das Ergebnis war, dass Titus gesagt hat, nein, es ist genug Blut geflossen, ihr seid frei, Josephus kann gehen. Dann hat er offenbar auf Knien den angefleht, ihn hinzurichten, weil natürlich die jüdischen Mitbürger geglaubt haben, Josephus, ihr Anführer, habe ihn verraten. Der ist dann nach Rom geflüchtet, Vespasian, der Kaiser, hat ihm ein Zuhause angeboten. Er nannte sich, weil es das Haus der Flavia war, fortan Flavius Josephus und hat zu seiner Rechtfertigung eines der ersten großen historischen Werke geschrieben, der jüdische Krieg. So ist es entstanden und das hat mein Stück beinhaltet.
Und in welcher Doppelrolle waren Sie zu sehen?
Ich weiß nicht mehr, wie ich das auch von der Dramaturgie her fertiggebracht habe, dass ich gleichzeitig Josephus und Titus gespielt habe. Aber so gesehen war alles, was dann kam, Rückschritt.
Spannend ist ja, Sie sind damals quasi entdeckt worden, als Sie das mit Ihren Mitschülern aufgeführt haben. Wie kam das?
Es gab damals ein Bildhauer in Bad Nauheim, dessen Vater der berühmte Theaterprofessor Knutzen war. Und dieser Bildhauer hat seinem Papa geschrieben, schau dir das mal an, wir spielten es im Kurtheater mit meinen Klassenkameraden und anderen Schülern zusammen. Zwei sind dann auch Schauspieler geworden, die kamen später zu mir und haben gesagt, du bist schuld, jetzt hilf uns auch mal und gib uns eine Rolle. Und jedenfalls der fand das sehr begabt und der Knutzen kam und hat mir damals sofort einen Theaterverlag verschafft. Und ich hatte dann auch ein Hörspiel für den Hessischen Rundfunk geschrieben, das wurde da auch gespielt. Und dann hat er gesagt, kommen Sie nach Berlin zur Theaterwissenschaft. Ich wollte eigentlich, habe überlegt, Mediziner zu werden, obwohl ich kein Blut sehen kann, wird mir sofort schlecht. Oder wollte Rechtsanwalt werden. Irgendwas, was halt vernünftig ist. Und meine Mutter Mein Vater ist genau in diesem Zeitraum gestorben. Und meine Mutter hat dann gesagt, nein, wenn das dein Traum ist, dann geh in diesen Beruf. Du musst mir nur eins versprechen, mach einen Doktor. Das wollte sie unbedingt haben, wenn man schon in diesen künstlerischen Beruf geht. Den habe ich gemacht, nur für meine Mama.
Das war ja auch sehr großzügig von ihrer Mutter. Sie hatte den Mann verloren und ließ den Sohn dann nach Berlin ziehen. Also richtig weit
weg. Es war natürlich auch, dass ich damals noch dadurch um den Militärdienst rum kam. Ich war ab mit 17 Abitur gemacht und hatte dadurch sowieso 2 Jahre, bis ich die Aufforderung bekam, gemustert zu werden. Und da hatte ich schon mehrere Semester in Berlin studiert. Und damit war ich aus diesem Verfahren raus. Also habe mich sozusagen gedrückt.
Wann hat sich bei Ihnen abgezeichnet, dass es nicht der Beruf des Schauspielers ist, sondern der des Regisseurs?
Ich bin dann auch zur Schauspielschule gegangen. Ich habe ein bisschen Tennisunterricht gegeben und damit noch nebenbei Geld verdient und habe die Schauspielschule neben der Uni finanziert. Und da waren meine Schauspielschüler, da gibt's ja immer noch heute ein paar, die heute immer noch spielen, die waren der Meinung, dass ich besonders begabt bin, weil ich alle Rollen ziemlich gut vorspielen konnte. Und immer, wenn ich meinen Partner sah, gesagt habe, ich würde das so spielen. Und besonders gut auch die Frauen vorspielen konnte. Und die fanden das dann lustig und haben gesagt, du bist als absolut der Begabteste. Und wenn wir es dann zusammenspielten, war ich der Schwächste. Weil ich mich geniere und keine Gefühle zeigen kann, also kein Schauspieler bin. Und ein Lehrer hat mir dann gesagt, Sie sind kein Schauspieler, Sie sind ein Regisseur. Das habe ich damals überhaupt nicht als Beförderung gesehen, sondern das war die erste Niederlage.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Wedel, können Sie eigentlich Plattdeutsch?
Plattdeutsch?
Ja.
Nee, kann ich nicht.
Gar nicht. Dann hören wir jetzt mal rein in dieses Stück auf Plattdeutsch, das etwas mit Ihnen zu tun hat.
Rob Erin, das war Tiet. Das war oben. Ich will nicht, dass sie sich da mit Buten rumtrieft. Was ist denn? Warum sagst du nicht?
Hier sind kein Hunde, Thomas. Die sind ob Hochpöldingen bleiben. Wo wollt du hin?
Will Hermann sagen, dass er sich morgen früh bei Tiet meldet. Ich schall mit mir gehen. Und ich will sehen, wo wir tatsächlich im Busch sind, mit Holzlocken.
Hier ist kein Hermann. Hier ist Günd.
Oh?
Herr Wedel, Sie schauen mich mit großen Fragezeichen an.
Ich habe kein Wort verstanden.
Das war nichtsdestotrotz eines der ersten Hörspiele, bei dem Sie als Regieassistent bei Radio Bremen mitgewirkt haben. 1966 war das.
Ja. Ja.
Kommt jetzt die Erinnerung?
Ja, da kommt die Erinnerung auch. Da war ich ja nur ein halbes Jahr und ich sollte immer die Geräuschbänder raussuchen. Ich habe die nie gefunden. Ich war ein miserabel schlechter Regieassistent. Dann gab es 4 festangestellte Hörspielregisseure. 3 haben einfach immer zu mir gesagt, die haben mich auch immer Herr Doktor genannt, als ob ich Arzt wäre, gesagt, gehen Sie mal schön Tennis spielen und ich suche schon selber mir die Geräusche raus. Und einer hat versucht, mich zu kujonieren. Später, als ich dann Regisseur war, einmal im Leben und solche Sachen machte, habe ich die 3 anderen alle engagiert. Die hatten alle Rollen in meinen Filmen. Den 4. habe ich nicht engagiert.
Auge und Auge, Zahn und Zahn, genau. Aber Sie haben ja schon erwähnt, lange haben Sie es ja nicht ausgehalten als Regieassistent.
Aber es war eine tolle Zeit. Ich habe das in Bremen damals, das ist ja eine Stadt von etwa, damals waren das so 630.000 Einwohner. Ich habe immer gesagt, wo sind die anderen 600.000? Weil es war wirklich eine Kleinstadt. Gegenüber vom Sender damals, der lag etwas draußen, war der große Tennisclub, den ich mir gar nicht leisten konnte, die mich aber als guten Spieler genommen haben. Übrigens habe ich damals auch in Gemixt-Doppeln mit einer jungen Frau gespielt, Petra Roth, die ja dann Frankfurter Oberbürgermeisterin über viele Jahre wurde. Und ich erinnere mich, dass immer ihre Mama dabei saß und auf die Tochter aufpasste, damit es da keine Übergriffe gab. Und Petra Roth hat mir vor 5 oder 6 Jahren erzählt, dass die Mama, ich glaube, 95-jährig dann gestorben ist. Aber bis dahin hatte sie aufgepasst.
Hat ja auch offensichtlich funktioniert, ne? War Petra Roth gut im Tennis?
Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr erinnern. Sie hat mich mal in Bayreuth angesprochen und hat gesagt, Sie sind doch mein Tennispartner. Und ich wusste es nicht mehr. Und dann hat sie mir das alles erzählt und dann dämmerte es wieder von ferne.
Über das Tennisspielen kam es dann auch letztlich zu dem Kontakt, der zum Film Gedenktag führte. Darüber haben wir schon gesprochen. Und über Ihren ersten Film Gedenktag sind Sie dann auch auf den Stoff zur Familie Semmeling gestoßen, auf den Stoff des unglücklichen Häuslebauers.
Naja, ich hatte damals, es gibt ja immer wieder, das haben wir ja auch jetzt in den letzten Jahren erlebt, die Empfehlung Flucht in den Sachwert, Kaufen von Immobilien. Ich weise immer darauf hin, dass Immobilien in keinster Weise, außer in den Augen von Maklern, die verkaufen wollen, sicherer sind als Aktien. Weil A, sie sind immobil. Wenn also irgendwelche Steuern sich verändern, kann ich sie nicht mitnehmen. B, die Marktlage ändert sich da ganz genauso wie bei Aktien. Aber trotzdem denken viele Menschen, da ist das Geld sicher. Damals war es die Flucht in den Sachwert. Und ich hatte einen Produktionsleiter, ganz schmal, ein wirklicher Herr, der immer dann, wenn wir im Ruhrgebiet drehten und die Panzer da durch die Straßen ratterten, stand ja so bleich daneben und ich bin dann immer zu dem, habe gesagt, Herr Handke, haben die Panzer wieder die Bürgersteige kaputt gemacht und so. Und da hat er immer gesagt, ach was, aber heute Nacht ist mir wieder die Muttererde geklaut worden. Also er baute und war völlig unterfinanziert. Er hatte sich auch ein Finanzierungsgestrüpp aufschwatzen lassen. Die Handwerker ließen ihn im Stich. Und ich bin immer abends oder wenn ich vom Drehen nach Hamburg zurückkam, bin ich zu Dieter Meixner und habe dem lachend erzählt, weil wir haben uns natürlich amüsiert über dessen, auch dass er sich kein Stück Kuchen mehr leisten konnte, mir gleichzeitig aber erzählte, wie viel Steuern er spart und was er für einen Gewinn hat. Er hatte aber keinen Gewinn, weil er die Immobilie nicht verkauft hat, hat er drin gewohnt. Also kurzum, irgendwann sagte Meixner, das ist doch ein Stoff, eigentlich machen Sie daraus doch mal einen Film. Und wissen Sie, dass man auch damals einen 28-Jährigen, der einen Film gemacht hatte, dass man nicht nur erlaubt hat, dass er das macht, sondern dass man auch eine neue Erzählform ihm gestattet auszuprobieren. Ich habe damals erfunden, was jetzt in House of Cards wieder aufgegriffen wird, dass plötzlich die Schauspieler mitten in der Szene sich zur Kamera rumgedreht haben und gesagt haben, also jetzt glauben Sie nicht, dass ich den bescheißen will. Ich habe einfach die und die Probleme und ist halt so. Und dann haben sie weitergespielt. Heute würden die Bedenkenträger kommen und sagen, ja, aber wird da nicht die Spannung unterbrochen und passiert das nicht? Ich hätte es dann weggelassen, weil niemand weiß es vorher. Es war dann aber ein sensationeller Erfolg. Es hat jeder damals gesehen. Es gab ein Buch, dann später Ratschläge für Semmelings. Man hat mich auch besetzen lassen, wie ich wollte. Ich habe keinen Komiker besetzt für die Hauptrolle, sondern einen ganz ernsthaften Schauspieler, den Fritz Lichtenhahn. Und gerade dann, dadurch war seine Not so komisch. Ich habe vor 2 Jahren oder voriges Jahr lief das im Fernsehen, wurde es wiederholt und das hätte ich gern gesehen. Da hatte aber Monika Legmann einen Termin für mich. Und ich habe aber die erste halbe Stunde gesehen und die fand ich wirklich prima. Und das ist auch ziemlich modern. Es wird auch immer noch auf DVD verkauft. Es waren übrigens nicht so jubelnde Kritiken damals, überhaupt nicht.
Aber das sind Sie ja gewohnt.
Da fing schon an, dass ich begriff, dass auch Kritiker nicht weiter in die Zukunft gucken können als irgendein normaler Mensch. Später haben sie dann gejubelt, dass das also das Fernsehen schlechthin ist.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Immer wenn wir irgendwo draußen sind, gibt's auch Fragen unseres Publikums an unseren prominenten Gast. Davon lese ich jetzt mal einige vor. Dietmar Bayer aus Mainz fragt, wenn Sie Bürgermeister von Worms wären, was würden Sie ändern?
Über so einen Gedanken, den möchte ich gar keine Zeit dran verschwenden, weil ich möchte nicht Bürgermeister von Worms sein. Auf gar keinen Fall. Ich möchte nicht mal Bürgermeister von Hamburg sein, weil ich finde solche Ämter, ich weiß, wie strapaziös sie sind. Der Oberbürgermeister hier hat mich mal zu einer Sitzung mitgenommen. danach wollte ich Worms eigentlich für immer verlassen. Das war von einer Kleinkariertheit und von einer, das ist aber offenbar in einer Großstadt ganz genauso. Ich würde dieses, was Schäuble bezeichnet hat, Bohren dicker Bretter, um eine Mehrheitsentscheidung zu bekommen, das würde ich nicht durchhalten. Ich bin dann doch dafür, während einer Inszenierung und während eines Films alleine zu bestimmen und nicht auf die Mehrheitsentscheidung der Schauspieler und des Teams angewiesen zu sein.
Katharina Weyer fragt, gibt es Filme, die Sie bereuen?
Nein.
Gerlinde Berger aus Alzey, haben Sie Tipps für Ihren Nachfolger Nico Hoffmann?
Wenn der Tipps brauchen würde, wäre der falsche Nachfolger. Und ich kenne ihn und ich glaube, er braucht keine Tipps von mir.
Peter Zahn aus Bürstadt fragt, arbeiten Sie lieber mit Frauen oder mit Männern zusammen?
Kommt drauf an.
Auf was?
Wissen Sie, ich höre ja manchmal zum Beispiel über meine Schauspieler, der ist so schön, höre ich in diesem Jahr. Da kann ich mich nicht so begeistern. Aber natürlich, wenn eine hübsche Frau vor mir steht, dann freue ich mich auch. Aber ganz unterm Strich kommt es dann doch aufs Talent an.
Das ist ja dann doch wiederum beruhigend. Marlies Engel aus Worms fragt, gab es Pannen bei den Festspielen schon in den letzten 13 Jahren und welches waren die lustigsten?
Also wenn ich jetzt anfangen würde, über die Pannen während 13 Jahre zu erzählen, dann brauchten Sie noch bis zum Abend nur diese Sendezeit, weil dann würde ich endlos erzählen. Allein in diesem Jahr waren es natürlich viele Pannen und manchmal sind es auch Bedingungen, die dann immer schwieriger werden, weil die Regulierungswut der Behörden immer ausgeprägter wird und uns bei den Proben sehr, sehr beschneidet und behindert. Also wenn ich Ihnen nur sage, dass wir die ganze Aufführung am Montagabend zum ersten Mal, wenn am Freitag Premiere ist, zum ersten Mal am Montagabend mit Licht machen können. Ich kann nun mal am Tag nicht leuchten, das gibt's nicht. Ich musste am Montag leuchten. Die Filme sah ich zum ersten Mal, die mit zugespielt wurden, mit der Aufführung auf der Bühne. Am Dienstag war es schon Presseaufführung. Am Mittwoch habe ich plötzlich gemerkt, dass unsere Umbauten schneller gingen als die Filme. Ich hatte aber nicht mehr die Möglichkeit, die dann entsprechend zu kürzen. Das habe ich inzwischen getan. Aber bei der Premiere war das nicht mehr möglich, weil die Leute alle am Rande ihrer Belastbarkeit waren und man dann auch vorsichtig sein muss, weil wenn dann alles wie in Bayreuth bei der Premiere zusammenbricht, ist das auch nicht schön. Aber das sind Umstände, die, glaube ich, mein Nachfolger ändern muss. Da wird er auch schnell dahinter kommen, ob das möglich ist, ob da auch staatliche Regularien gelockert werden, ob Festspiele vielleicht eine ähnliche, nicht ganz gleich um Gottes Willen, aber wenigstens ähnliche Bedingungen bekommen wie Fußball, das muss dann noch geklärt werden.
Sind Sie uns noch die lustigste Panne schuldig?
Ich muss Ihnen ganz offen sagen, bei Pannen verliere ich meinen Humor und da lache ich relativ selten. Ich habe einmal gelacht, das wurde dann aber, da wurde ich dann wirklich sehr, sehr böse bei dieser Probe. An der ersten Probe vom Dom am Montag, wo wir zum ersten Mal richtig proben konnten, gingen die Schauspieler ab. Es kam die Zwischenmusik, es kam eine kleine Szene und die traten nicht auf. Die kamen nicht, die waren verloren gegangen. Was war passiert? Es war vergessen worden, eine Pforte im Dom aufzuschließen. Die Waren mussten wieder zurück, sind hinten rumgelaufen und kamen vollkommen außer Atem von der anderen Seite wieder an. Einer hat ja nun ein Holzbein, nicht in Wirklichkeit, sondern im Stück, und hat dann gesagt, Herr Will, ich schaff's nicht. Und alles so. Das ist auch für die Szene nicht sehr dienlich. Und als mir dann einer gesagt hat, ja, das ist ein bürokratischer Vorgang, ob diese Domtür geöffnet werden kann, da wurde ich laut. Und da war es dann auch plötzlich ein ziemlich schnell zu bewältigender Vorgang. Aber da sehen Sie immer, man muss Furcht und Schrecken verbreiten, sonst wird es doch ein bürokratischer Vorgang. Und dass auch Worms vor der Bürokratie nicht verschont geblieben ist, darüber könnte ich lustige Geschichten erzählen. Das will ich aber denen, die da sitzen, nicht antun.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Vor 13 Jahren, Herr Wedel, hat alles begonnen. Da haben Sie erstmals die Nibelungenfestspiele inszeniert. Jetzt haben Sie gesagt, es reicht. Übergeben die Intendanz an Nico Hoffmann. Was werden Sie an Worms vermissen?
Diese unglaublich aufgeschlossene Bevölkerung, die Zuneigung, die einem da auch entgegenschlägt, ja auch heute Morgen hier, und die Kleindarsteller. Bei vielem, muss ich ganz offen sagen, bin ich auch ganz froh. Einigen bin ich doch ganz froh, dass ich ihnen nicht mehr begegne. Die werden das auch wissen, die brauche ich gar nicht zu nennen. Und bei den Schauspielern, da muss ich Ihnen sagen, die werde ich woanders wieder treffen. Da besteht kein Abschiedsschmerz. Also es ist ein bisschen Wehmut, aber ich denke, beispielsweise haben mir die Kleindarsteller gesagt, sie haben sich schon mal in einen Bus gesetzt und sind nach Bonn gefahren, weil ich da gedreht habe und saßen an einer Kirche und haben da Kompasserie gemacht. Sie haben mir jetzt gesagt, wo immer ich den nächsten Film drehe, ich soll es ihnen rechtzeitig sagen, sie nehmen sich Urlaub, sie kommen dahin und machen wieder Kompasserie. Also will ich auch wieder sehen.
Jetzt hat sie Worms ja auch viel Zeit gekostet in den letzten Jahren. Jetzt haben Sie wieder mehr Zeit für andere Filmprojekte. Haben Sie was Konkretes in Planung?
Ja.
Was?
Das werde ich Ihnen jetzt nicht sagen.
Das ist aber schade. Sie wollten noch einen Film über Schein und Sein auf Mallorca machen. Ist es vielleicht das, was Sie in Planung haben?
Ja. Okay. Aber ich muss mich jetzt erstmal hinsetzen und es wirklich schreiben. Ich habe neulich, als ich in Hamburg war, habe ich richtig den Kopf gewaschen bekommen von einem Vertreter des ZDF, den ich sehr respektiere und sehr mag. Und der gesagt hat, Mensch, jetzt kündige nicht immer irgendeinen Stoff an. Jetzt mach es mal und jetzt setz dich mal hin und arbeite. Und ich habe mit dem abgesprochen, dass ich jetzt, wenn ich zurückkomme, 10 Tage gar nichts mache. Das ist gestattet, aber dann soll ich verdammt nochmal arbeiten. Und recht hat er. Und das werde ich tun und Sie werden es hoffentlich dann irgendwann sehen. Ich habe noch ein paar Verhandlungen, weil natürlich sind auch ein paar Städte gekommen, haben gesagt, was ist das Geheimnis von Worms? Unsere Festspiele verlieren immer mehr Zuschauer, auch alteingesessene Städte. Was macht der da anders oder wie kriegt der es hin, dass die Leute immer da hingehen? Schöne Spielstätten, einen Dom haben auch andere Städte, vielleicht nicht ganz so schön, aber auch schön. Aber was ist das Geheimnis dieser Festspiele? Und mit denen werde ich jetzt auch mal ein bisschen reden.
Einen weiteren Vorteil gibt's ja, Sie haben jetzt auch wieder mehr Zeit für Ihre Hunde. Es gibt einen Pudel Willi, den Sie haben und inzwischen
und
noch einen Mischling Karlchen.
Regiehund Karlchen, ja.
Die waren ja auch öfters hier mal in Worms dabei und haben es mal mitten im Sommer schneien lassen. Wie kam das?
Ach so, ja, ich hatte die Hunde im Hotel untergebracht und das fanden die irgendwie nicht gut und haben sich gelangweilt und haben mein Kopfkissen zerrissen. Und ich kam zurück und dachte, es hat geschneit. Es war übersät. Es ist unglaublich, was in so einem Kissen für Federn drin sind. Und ich musste erstmal die Hunde natürlich auch unter diesen Federn herausholen. Und da muss ich sagen, da sind die Wormser auch, das Parkhotel mit großer Gelassenheit, haben die dann das sauber gemacht, haben sogar gelacht und waren dann nur froh, dass ich die Hunde dann immer mitgenommen habe.
Sie haben ja zu Ihren Hunden schon fast eine symbiotische Beziehung. Die Presse hat öfters Ähnlichkeiten zwischen Ihnen und Ihrem Pudel konstatiert.
Ja, der Vorgänger des jetzigen Willi, der hieß Billy, der war auch öfter in Worms und das war ein brauner Pudel und der saß mal bei mir auf dem Schoß. Dann wurde ein Foto gemacht und die Bildzeitung hat drunter geschrieben, Wedel in Klammern rechts im Bild.
Ja. aber da Sie Ihren Hund so mögen, haben Sie das als Kompliment empfunden, nehme ich mal an.
Ja, ein schöner Hund, habe ich als Kompliment aufgefasst.
Herr Wedel, ich habe jetzt noch ein kleines Geschenk dafür, dass Sie Zeit für Leute hatten. Sie stellen sich ja gerne neuen Herausforderungen. Und da dachte ich, wir schenken Ihnen eine echte Herausforderung. Sie haben ja auch vorhin schon unserem Publikum gesagt, wenn meine Hunde genauso wenig auf mich hören würden wie meine Schauspieler, dann hätte ich ein echtes Problem. Deshalb kriegen Sie von mir jetzt, damit Ihre Hunde endlich mal wissen, wer der Regisseur im Hause ist, dieses Hundetrainingspaket. Da finden Sie erstmal dieses Buch einer der bekanntesten deutschen Tiertrainerinnen von Tatjana Zimek mit dem Titel Filmstars auf vier Pfoten. Deutschlands berühmteste Tiertrainerin erzählt. Da wissen Sie, was theoretisch erstmal alles möglich wäre. Dann, damit Sie sich regiemäßig bei Ihren Hunden etwas weiterentwickeln, bekommen Sie noch dieses Buch, Der dressierte Hund. Da sind Regieanweisungen drin für 88 Tricks, die Sie mit Ihren Hunden, wenn Sie das Buch durchgeackert haben, dann hoffentlich...
Ich fürchte, Sie machen sich damit bei meinen Hunden nicht beliebt.
Das stört mich jetzt weniger. Aber damit Ihre Hunde sich bei den Proben, die Sie mit ihnen machen werden, nicht ganz so nackt fühlen, habe ich auch noch zwei Hundekostüme für Sie. Und zwar erstmal, die auch ein bisschen an die Nibelungenfestspiele natürlich erinnern. Ja. Und zwar erstmal für Ihren Pudel dieses schöne Königskostüm, dann kann er als König nicht runtergehen. Ja. Damit wird auch Ihr Pudel zum echten Königspudel und für das kleine Karlchen habe ich dieses Kostüm als Nibelungendrache gefunden.
Der Karlchen, ist toll.
Also
vielen Dank.
Viel Spaß damit. Sie können mal nach Worms kommen und dann mit Ihren Hunden zeigen, was daraus geworden ist.
Wenn ich dann mit ein paar Verletzungen, weil die mich plötzlich gebissen haben, komme, dann waren die damit nicht einverstanden.
Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall toi, toi, toi und herzlichen Dank für 13 Jahre Nibelungenfestspiele in Worms. Und das war's für heute in Leute. Nächste Woche, dann gibt's normal Leute aus dem Studio. Unser Gast ist dann der Schauspieler Florian Stetter. Ich bin Katja Hein. Ihnen einen schönen Sonntag noch.